So, und damit wieder einmal 11.30 Uhr an einem Freitag. Herzlich willkommen zu Crypto Nerds Uncut. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Halb Deutschland ist krank. Und ich würde an unserer Stelle fast schon Mahlzeit sagen. Und dort, wo Sascha gerade unterwegs ist, sagt man fast schon guten Abend. Oder nee, sagt man guten Abend, Sascha, ne?
Auf jeden Fall sagt man ja schon guten Abend. Also die Sonne ist weg oder ist langsam am Untergehen.
Sehr gut, sehr gut. Also, ihr müsst wissen, Sascha ist gerade in Hongkong unterwegs und wir hoffen natürlich, dass die Verbindung stabil bleibt. Und Sascha war diese Woche auf der Consensus unterwegs. Vielleicht, Sascha, start doch mal rein, erklär ein bisschen was. Aber bevor wir reinstarten, wie immer der Hinweis, vielen lieben Dank an unseren Partner Bison, dem Krypto-Broker der Gruppe Börse Stuttgart, für die Unterstützung der aktuellen Folge. Liebe Grüße nach Stuttgart, vielen Dank dafür. In diesem Sinne, Sascha, magst du einmal ein bisschen Update geben aus Hongkong, von der Consensus? Was gibt es so an Neuigkeiten, was gibt es so an Highlights? So. Und das ist dann immer die Gefahr in einer Live-Situation. Der Partner ist am anderen Ende der Welt und hat leider anscheinend keine Verbindung mehr. Ich würde sagen, wir warten einfach mal, beziehungsweise wir warten natürlich nicht, ja, bis er wieder reinkommt, aber ich schalte ihn dann einfach wieder dazu. Und ich würde sagen, lasst uns einfach wie immer einfach mal in die Woche starten und da probiert er sich wieder einzulocken, der gute Mann. Und dann gucken wir mal, ob er uns jetzt wieder hört. So, lieber Sascha, kannst du uns wieder hören?
Ja, es ist auch komisch. Ich habe mich auch nicht bewegt. Eigentlich ist die Verbindung stabil. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Ich habe dich aber abgehackt verstanden, dass ich eine kurze Intro dazu geben soll, was in Hongkong passiert ist. Habe ich das richtig verstanden?
Gerne, mach das. Solange die Verbindung stabil ist.
Solange die Verbindung stabil ist. Wenn es mich wieder raushaut, Erik, dann musst du es leider alleine durchziehen heute.
Ja, kein Problem. Kriegen wir hin.
So, Hongkong, Consensus an sich ist auch mehr institutionell unterwegs als jetzt zum Beispiel die Token in Dubai oder in Singapur. Das heißt, du hast viele institutionelle Player aus der APEC-Region gehabt, die sich eben auch mit Themen wie Tokenisierung, Stablecoins, Issuance etc. auseinandersetzen. Von daher war sehr interessant, mal den Blickwinkel zu bekommen, wie es in dieser Region der Welt so läuft. Und der O-Ton ist aber überall der gleiche. Also Tokenisierung wird was uns die nächsten Jahre begleitet. Es gibt, sind wir auch schon mal drauf eingegangen, es gibt nach wie vor ein paar Probleme bei der Tokenisierung, dass du zum Beispiel zum einen die Liquidität und zum zweiten, dass du Retail noch nicht so ganz reinbekommst. Aber was ich hier von einigen VCs gehört habe, ist, dass schon gezielt an Kampagnen gearbeitet wird, um eben Retail auch zu begeistern für tokenisierte Assets. Klar hast du jetzt dann vielleicht bei tokenisierten Assets nicht die geisteskranken Renditen, die du jetzt bei Memecoin hast. Du hast jetzt keine 50.000x, aber es sind am Ende des Tages auch nur eine Handvoll Leute, die das realisieren und meistens sind es Insider. Es wird wahrscheinlich noch viel passieren müssen, auch der Marketing, Go-to-Marketing-Seite, wie tokenisierte Assets letztendlich an Retail distributiert werden und wie Retail auch sagt, okay, das ist eine geile Asset-Klasse, es gibt mir eine stabile Rendite, es ist ein AAA-Asset in vielen Teilen und das reicht mir. So, da muss, glaube ich, Marketing muss da viel passieren.
Ja, okay. Also das heißt, da geht es auch hauptsächlich um das ganze Thema Institutional, Krypto, Tokenisierung, Real-World Assets, Tokenized Bonds, wahrscheinlich auch viel Tokenized Shares, also all die Themen, die wir auch schon mal, schon mehrmals hier eigentlich miteinander besprochen haben, genau.
Ja, wir haben auch geile Projekte, wie zum Beispiel, wie man kennengelernt, der hat jetzt seine Durian-Farm tokenisiert und die existiert schon einige Jahre, die ist auch schon profitabel. Und er schüttet jetzt auch schon die erste Rendite an die Tokenholder aus. Das sind natürlich coole Projekte.
Ja, Ja, das ist immer die Frage, also früher war es ja dann immer so, Tokenisierung, es wird alles tokenisiert, ja, dann wurde jedes neue Bauprojekt in Dubai und in der, sagen wir mal, arabischen Hemisphäre irgendwo tokenisiert und de facto war es aber auch viel, viel Scam mit dabei, ne? Also ich glaube, da muss man auch immer noch ein bisschen vorsichtig sein, wer steckt dahinter, weil es ist nur ein Tool und ein Mittel, aber am Ende muss man halt schauen, was ist das, also ne, du kannst natürlich alles tokenisieren, aber wenn das Business dahinter nicht funktioniert, dann bringt es dir auch nichts daran, irgendwie beteiligt zu sein. Genauso wie wenn du dir eine schlechte Aktie kaufst von einem schlechten Unternehmen, bringt mir das auch langfristig nichts. Ja, also ich glaube, das kann man ganz gut miteinander vergleichen. Genau.
Ja.
Okay, ja, spannend. Irgendwelche neuen Player, die du dort wahrgenommen hast?
Ja, halt trotzdem einige asiatische Player. Überraschenderweise waren relativ wenig Exchanges vertreten, auch für Consensus, also als Aussteller. Kann natürlich daran liegen, dass China wieder ein bisschen die Regulierungspeitsche rausgeholt hat. Oder weil nächste Woche Neujahr ist, ich weiß es nicht, also chinesisches Neujahr. Aber ansonsten waren es die meisten internationalen Player, waren vertreten. Halt viele Banken aus der Region, was halt super spannend war. Oder hier Investmentfonds und VCs aus der Region, das war, glaube ich, so das Spannende.
Ja.
Ja, spannend. Das Ding ist, ich würde sagen, lass uns gerne einfach mal so ein Stück weit in die Woche starten. Wir sehen minimale Erholung im Bitcoin mit 1,33%, stehen aktuell bei 66.000 Dollar. Beziehungsweise eher fast bei 67.000 Dollar. Ich finde es ganz spannend. Wir waren letzte Woche fast auf 60.000 runter. Dann sind wir auf 72 wieder hoch und jetzt haben wir uns irgendwo so in der Mitte eingependelt. Wie ist so deine Meinung gerade zum Bitcoin-Kurs, Sascha? Wie schätzt du es ein? Gibt ja doch einige, die sagen, ja, wir können auch nochmal Richtung 50, 55 nach unten gehen. Und ich bin da auch der Überzeugung, dass wir da noch nicht wirklich über den Berg sind, sondern eher nochmal eine Bewegung nach unten sehen könnten.
Ja, glaube ich auch. Die Verbindung hängt unglaublich, aber ich habe tatsächlich auch in einem Nebengespräch von einem Market Maker mitgekriegt, das sind auch Preise von 35 bis 45 aufgerufen worden. Ob es so weit nach unten geht, weiß ich nicht, aber so in die 55 bis 65er Range halte ich schon auch für möglich. Jetzt sage ich nicht jetzt oder nächste Woche. Es kann auch sein, dass du nochmal einen Push nach oben hast, aber realistisch auf jeden Fall.
Ja, ist total spannend und ich mache mal den Screenshare an der Stelle für die das Video schauen, einmal mit an. Der Fear and Greed Index hängt halt immer noch super wie zementiert irgendwo bei 8 rum, ja, was ja Extreme Fear sozusagen bedeutet. Und unser Yearly Low, also unser Jahrestief, waren 5. Und das ist nicht nur das Jahrestief, sondern auch, ich meine sogar das All-Time-Tief, ja, der letzten Jahre. Und zeigt halt einfach, wie viel Angst und Verunsicherung dort im Markt ist. Ja, und das ist natürlich spannend zu sehen, dass im Retail gerade sehr, sehr viel Verwirrung mit dabei ist. An der Stelle frage ich mich halt, wird auf anderer Seite denn irgendwo gekauft, ja? Wenn wir uns da mal die BTC, also Bitcoin ETF Flows anschauen von den größten Häusern, dann ist es tatsächlich so, dass wir auch gestern zum 12. Februar einen Outflow, also Abflüsse von 410 Millionen US-Dollar hatten. Gab auch schon Tage, wo wir wesentlich mehr hatten tatsächlich, aber wir sehen schon signifikanten Outflow aus den ETFs. Alle Anbieter, ja, also hier ist BlackRock, Bitwise, Fidelity und viele andere mit dabei, die hier akkumuliert werden, aber es ist schon natürlich spannend zu sehen, dass wir hier ja mehrere Millionen Euro pro Tag bzw. Dollar pro Tag verlieren. Ähnlich sieht das Ganze im Ethereum ETF aus. Wir haben 113 Millionen Outflow. Es geht fast noch, ja, da gab es schon schlimmere Tage, aber es ist tatsächlich eher ein Net-Outflow als ein Net-Inflow die letzten Wochen und das zeigt natürlich auch, dass diese Investoren so ein Stück weit, beziehungsweise die ETF-Investoren vielleicht auch das Geld wieder rausnehmen. Und spannend zu sehen als Gegenbewegung, habe ich mir hier einen Artikel mal rausgesucht. Es gab nämlich tatsächlich eine größere Akkumulation von Bitcoin Anfang Februar von Wallets, die zwischen 1.000 bis 100.000 Bitcoin halten. Die haben insgesamt an einem Tag 70.000 Bitcoin akkumuliert. So, das heißt, die Personen, die viel Bitcoin schon halten, die sind in der Marktphase gerade bereit, mehr Bitcoin zu akkumulieren, ja, und haben insgesamt über 70.000 Bitcoin zusammengekauft. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, dass ja einfach im Retail und beim Normalinvestor gerade die Angst umgeht, ja, und man nicht weiß, soll ich rausgehen, wann soll ich wieder reingehen? Also genau diese Fragen stellt man sich hier an der Stelle. Und gerade die größeren Investoren, die gehen jetzt schon wieder rein. Ja, und ich glaube, das ist halt letzten Endes hier spannend zu sehen. Und wir haben ja auch letzte Woche mal über den Rainbow Chart Indikator gesprochen. Und wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir das hier bei CoinMarketCap auch ganz schön, dass wir in dieser ganz, ganz niedrigen Zone, ja, die als mehr oder minder Kaufzone über die letzten Jahre definiert wurde, hier ganz klar sieht, dass wir da am untersten Rand dieser Zone uns bewegen. Und historisch gesehen war das immer ein guter Indikator. Ja, das ist das mit den Indikatoren aus der Vergangenheit. Kann man immer viel ablesen, ob sie für die Zukunft genau die richtige Indikation geben, ist dann immer die Frage, die man hinterher dann erst weiß. Und wie immer, ihr wisst, Leute, no financial advice. Schaut euch da, macht euch selber ein Bild von der Situation. Aber tatsächlich ist es so, dass es immer gute Kaufzeitpunkte sozusagen ermöglicht hat. So, und ich glaube, das sehen auch die Investoren, die halt schon entweder lange oder heavily in Krypto investiert sind, vor allem in Bitcoin, und die haben hier auch tatsächlich größere Akkumulationen wieder stattfinden lassen. Und ich glaube, es war die größte Akkumulation seit 2022 an einem einzigen Tag. Ja, also das ist ein ganz spannender Faktor dort an der Stelle. Ich muss hier an der Stelle auch sagen, Sascha hat sich verabschiedet. Ich meine, es war ein Versuch. Ja, wir sind live, deswegen nennt sich das Format auch Uncut. Da kann auch mal jemand verloren gehen. Und deswegen probiere ich das jetzt mal als One-Man-Show zu Ende zu bringen. Tut mir leid für die sich auf Sascha gefreut haben, aber umso mehr Eric-Content jetzt hier an der Stelle für euch. Also. Was hatten wir noch? Die Kollegen von Goldman Sachs haben ihr 13F-Filing rausgegeben vor kurzem. Und da drin sieht man dann natürlich immer, wo welche Positionen aufgebaut sind. Und man sieht, dass Goldman Sachs ein bisschen De-Risking betreibt und die Bitcoin- und Ethereum-Position etwas abgebaut hat, was ganz spannend zu sehen ist. Und ich schaue gerade nochmal nach den genauen Zahlen. Also wir hatten bei Goldman Sachs, wo habe ich es rausgesucht? So, genau, hier haben wir es. Also, die Kollegen hatten am 10. Februar, also jetzt vor 3 Tagen, erstmals Positionen in XRP und Solana offengelegt. Das heißt, sie haben ein gesamtes Krypto-Exposure von 2,36 Milliarden US-Dollar und haben ihre Bitcoin- und Ethereum-Bestände Bitcoin um 39% reduziert und Ethereum um 27% reduziert. Und dann haben sie XRP zu 153 Millionen neu reingelegt und Solana neu mit reingepackt. Das ist natürlich spannend zu sehen, dass die Großen jetzt auch sagen, okay, wir nehmen mal ein bisschen Chips vom Tisch und der Altcoin-Markt sieht ja jetzt auch gerade nicht ganz rosig aus. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen umzuschichten. Von daher bin ich gespannt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und da können wir euch auf jeden Fall nochmal nochmal mehr Infos dann mit reingeben. Dann, BlackRock hat ja seinen Beedle Treasury Fund, ich kann es nicht richtig aussprechen, es wird BUIDL geschrieben, so wie Bild, nur halt Beedle. Ich glaube, so spricht man es aus, ich hoffe es zumindest. Und da ist es so, dass sie diesen Treasury Fund mit knapp 2 Milliarden Assets Under Management auf die dezentrale Exchange Uniswap gebracht haben. Ja, also es ist so, dass das Ganze mit einer Partnerschaft mit Securitize verbunden wurde. Und die haben das jetzt mit den Market Makern Wintermute und Flowdesk, die die Liquidität stellen. Und BlackRock hat das jetzt auf die Infrastruktur von Uniswap gebracht und möchte damit DeFi-Produkte sozusagen indirekt anbieten an die an die Holder bzw. Investoren für diesen Treasury Fund. Und da ist es halt auch so, dass nur Institutionelle da rein investieren können. Und der Token, native Token von Uniswap, ist dann natürlich direkt sehr, sehr stark hochgegangen, um knapp 25%, und hat dann aber auch wieder einen Rücksetzer gemacht. Ist bis auf 4,11 Dollar hoch und dann wieder einen Rücksetzer auf 3,80. Aber ist natürlich ein starkes Signal, dass jetzt auch diese großen Institutionellen das Thema DeFi angehen. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren auch noch sehr, sehr viel tatsächlich sehr, sehr viel bewegen in die Richtung. Genau. Ja, das so viel dazu. Ansonsten hatten wir noch eine Info, die natürlich alle Investoren so ein Stück weit aufschrecken lässt. Coinbase hatte gestern einen Aussetzer. Das heißt, Coinbase, wenn ihr dort User seid, hattet ihr keine Möglichkeiten, Coins zu kaufen, zu verkaufen und zu transferieren. Und es ist so, dass ja einfach erstmal dort letzten Endes nichts mehr möglich war. Und das passierte letzten Endes kurz. Das passierte letzten Endes ganz kurz, bevor auch der Earnings Call von Coinbase war. Das heißt, die Kollegen von Coinbase hatten ja erst den Ausfall ihrer Infrastruktur, dass niemand mehr handeln konnte. Dann kam noch der Earnings Call, der jetzt auch nicht ganz wunderbar war, dazu. Den schauen wir uns gleich an. Aber warum ist das so ein wichtiges Thema? Warum wird das immer so hochgekocht, wenn eine Exchange den Handel sozusagen nicht aussetzt, doch kann man schon sagen, aussetzt an der Stelle, weil einfach aus den letzten vergangenen Jahren war es einfach so, oder auch dem letzten Jahrzehnt, immer wenn das passiert ist, hat es irgendwelche ganz, ganz wichtigen und signifikanten Gründe gehabt. Und an der Stelle ist es so, dass ja jeder zusammenzuckt, der das schon mal miterlebt hat. Ja, wir erinnern uns an FTX. Ich glaube, das ist halt so ein Thema, wo jeder Kryptoinvestor dann Angst hat. Natürlich kann man jetzt sagen, Coinbase, ja, großer, sehr stark regulierter Player. Also wenn die umkippen, dann hat der Markt ein ganz anderes Problem. Coinbase ist ja auch der Verwahrer der ganzen ETF-Gelder für ganz große ETF-Anbieter. Ich glaube, auch ein Teil der MicroStrategy Assets wird über Coinbase Premium, meine ich, verwahrt. Und dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass es da größere Probleme gibt. Aber natürlich, klar, wenn der Markt in die andere Richtung dreht und viel Outflow da ist und viele User vielleicht ihr Geld einfach auszahlen wollen, ja, dann kann das mal passieren. Und ich meine, Bankenkrise 2008, 2009, ich habe damals in der Bank gearbeitet, ja, da war es halt auch so, dass dann Auszahlungen begrenzt wurden oder ausgesetzt wurden. Das gibt es halt im klassischen Finanzsystem genauso wie im neuen Finanzsystem. Und ich glaube, das muss uns da allen bewusst sein. Aber vielleicht gibt es ja da noch mehr Informationen. Ich habe heute tatsächlich auch kurz angefragt bei Coinbase direkt, hier in Deutschland, ob es dazu ein Statement gibt, habe ich jetzt noch nichts gehört, aber können wir gerne nochmal nachreichen und nachfragen, ob Sie sich vielleicht dazu äußern wollen und uns vielleicht noch 2-3 Informationen das nächste Mal nachreichen. Genau, dann haben wir den Earnings Call, glaube ich auch ganz spannend, von Coinbase. Ja, also ich glaube, die Investoren sind ein wenig, also erstmal die Company Highlights, wenn wir uns die Zahlen so ein bisschen anschauen. Sie haben einen Annual Trading Volume von 1,2 Trillionen US-Dollar. Ja, das ist natürlich schon echt heavy. Und verwalten 376 Billionen US-Dollar Assets auf der Plattform und knapp über 4.700 Mitarbeiter. Also schon eine wahnsinnig große, große Company. Sie hatten jetzt gestern ihren Earnings Call. Das kann ich euch gerne auch nochmal mit verknüpfen an der Stelle. Und dabei kam halt raus, dass sie einen Nettoverlust im vierten Quartal von 667 Millionen gemacht haben. Das ist natürlich schon etwas, wo man sagt, ja, das ist nicht wirklich gut. Auch der Umsatz ist hinter den Erwartungen geblieben. Der tatsächliche Umsatz war bei 1,78 Milliarden US-Dollar im Quartal 4 2025. Und die Erwartungen waren bei 1,83 bis 1,85 Milliarden. Somit sind sie da hinterhergeblieben. Und ja, dementsprechend auch das Gesamtjahr ist, glaube ich, überschaubar ausgefallen für Coinbase. Und dementsprechend ist natürlich auch die Aktie knapp ja 40, 45% im Minus. Wir können uns das mal anschauen. Wir hatten hier wir waren bei knapp 400, also year to date ist knapp 40% seit dem höchsten Stand letztens bei 400 US-Dollar sind wir jetzt auf knapp 141 US-Dollar. Ja, und natürlich ist es auch mit einem schwächelnden Markt ein Stück weit zu begründen, aber auch natürlich die Zahlen, die nicht so, wie die Investoren sich das gewünscht hätten, geliefert werden, ist natürlich auch ein relevanter Faktor an der Stelle. Genau. Ja, und das verknüpfe euch gerne in den Shownotes. Und dann gibt es noch ein spannendes Thema, was jetzt schon tatsächlich ein bisschen länger in der Community diskutiert wurde. Denn Holland, die Niederlande sind tatsächlich gerade dabei, die Besteuerung auf Kryptoassets zu ändern. Beziehungsweise, ich glaube, nicht nur auf Kryptoassets, sondern auch Aktien, wenn ich mich nicht täusche. Und da soll es so sein, dass sogar Steuern auf nicht realisierte Gewinne abgeführt werden sollen. So. Und das ist ein Thema, wo es natürlich dann echt unattraktiv wird. Also stellen wir uns vor, wir haben 100.000 Euro investiert, unser Portfolio entwickelt sich im Laufe des Jahres auf 150.000, ja, und ich verkaufe nicht. Ja, ich halte es einfach weiter. Aber dann wird zum Ende des Jahres bewertet, dass 50.000 Euro Gewinn sozusagen im Portfolio liegen, auch wenn sie nicht realisiert wurden. Ja, also es wird hier von einem unrealisierten Gewinn ausgegangen, der dann besteuert werden würde. So, und das ist natürlich, das ändert einiges. Da habe ich heute auch noch eine weitere Podcast-Aufnahme dazu, nicht nur zu dem Thema, sondern zum Thema Kryptosteuern, Haltefrist generell in Deutschland. Aber ich finde es spannend, das einfach mal zu diskutieren und herauszufinden, warum man sich dieses System überhaupt als Land anschaut und auch als wirklich vielleicht auch besser für das Land sozusagen definiert. Das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil ich glaube, für uns Investoren hier in Deutschland ist es natürlich Schlaraffenland, gerade wenn wir langfristig halten und dann auf einmal auf unrealisierte Gewinne versteuert zu werden, da muss man ja auch eine gewisse Liquidität nachhalten, um diese Steuerzahlung auch dann vorschießen zu können. Ja? Und was passiert eigentlich, wenn ich Ende des Jahres bei 150.000 bin, dann der Markt um 50% Anfang des Jahres zusammenbricht und ich dann nur noch 75.000 auf dem Portfolio habe? Was passiert dann? Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die man mal auf dem Schirm haben sollte, weil nicht, dass das zum Roleplay-Model wird, sozusagen für Europa. Finde ich sehr, sehr spannend. Packe ich euch auch mal mit rein. Der Blocktrainer hat hier einen Artikel zugeschrieben. Liebe Grüße in die Richtung. Und ja, da sollte man auf jeden Fall mal schauen, was wir hier zu erwarten haben an der Stelle. Okay, ich würde sagen, wir sind bei 23 Minuten, halten wir es diese Woche ein bisschen kürzer, dadurch, dass Sascha jetzt nicht mit dabei ist. Wir packen euch alles in die Shownotes an Informationen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, auch wenn es heute zugegebenermaßen ein bisschen ruckelig war, sorry dafür. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Lasst uns ein Abo da. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr euch an Themen, an Gästen auch wünschen würdet. Wir schauen mal, ob wir vielleicht in die nächste Woche einen Gast noch mit reinbekommen. Und ja, an der Stelle erstmal euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und nächste Woche dann wieder mit Sascha von hier. Und nächste Woche kann es sogar sein, nehme ich gerade nochmal mit, weil ich freitags auf Reisen bin, dass wir wieder donnerstags senden. Also hier an der Stelle nochmal kleiner Sendehinweis und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bleibt lieb zueinander. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.